Transferfenster ist endlich zu. Der El Carnevalastico hat auch stattgefunden und die Olympiade ist zu Ende. Das sind alles Indizien, dass der Winter bald vorbei ist. Die Frühlingsgefühle die kommen langsam, aber sie sind noch nicht überall zu spüren. Gewisse Fußballplätze die haben noch keine Lust auf Fußball. Aber in der Stammbeiz, da lebt es schon wieder richtig. Und ich würde sagen, wir sind ready. Ja, die Musik sagt so schön, oder? Yeah, wir sind ready. Adi, Frühlingsgefühl?
Ja, ja. Jetzt, wo die Sonne vorkommt und alles, das ist ganz am Gemüt gerade viel besser, ja.
Wunderschön. Und eben, ich würde sagen, wir nehmen den Flow gerade mit und starten mit einem Mitbringsel. Ausnahmsweise mal,
genau. Ja, ich habe es mir irgendwie einfach gemacht. Ich habe zuerst mal eine Frage an dich. Was ist deine Meinung zu jubelnden Spielern vor der Gästetribüne oder vor Gästefans? Gehört es dazu? Nicht? Ist es Führung?
Ja, wir können jetzt eine Stunde lang darüber diskutieren.
Machen wir nicht.
Der Punkt ist halt, wenn man das Goal geschossen hat, wo auf der Seite, wo der Gegner seine Fans hat, ist es ein bisschen doof, wenn ich dann muss über eine halbe oder über den ganzen Platz laufen muss, um mit meinen Fans zu jubeln. Klar, aber ein kleiner Respekt kann man haben. Ich meine, einfach schnell irgendwie auf die Seite raus dort jubeln, finde ich völlig okay. Man muss jetzt wirklich nicht gerade provokativ vor einer Wand herstehen. Und ja, also ich finde es eigentlich nicht so cool. Aber manchmal habe ich manchmal das Gefühl, es kommt dann gleich irgendwie so ein bisschen durch. Dann habe ich das Gefühl, ja jetzt, wieso nicht? Oder, ich habe es noch nie persönlich erlebt. Ich weiss, darum kann ich es nicht wirklich sagen.
Es ist gar nicht weit weg, du könntest einfach zu mir rüberkommen, dann erlebst es immer wieder. Mich hat es gedunkt, in der letzten Zeit nimmt das in der Schweizer Liga, aber auch international immer mehr wieder zu. Eine Zeit lang hat man das recht unterlassen. Und ich habe auch in letzter Zeit irgendwie ab und zu mal ein bisschen eine Diskussion mit Leuten gehabt, die auch im Fußball, also die auch im Stadion sind oder Fußball verfolgen. Und auch ganz unterschiedliche Meinungen bekommen, eben auch so ein bisschen. Das, was du gesagt hast, finde ich recht gut differenziert. Ich finde eigentlich, ich finde es nicht so schlimm. Man muss halt einfach mit gewissen Sachen rechnen, oder? Dass dann halt Gegenspieler kommen und einem wegnehmen. Aber ich finde, also in letzter Zeit dunkelt es mich auch, dass sehr viele Fankurven recht dünnhütig sind. Für das, dass sie vielleicht einen Spieler, weiß auch nicht, 90 Minuten auspfeifen, aber nachher irgendwie hässig werden, wenn jemand vor ihnen die Arme ausbreitet und jubelt, muss ich sagen, so, ja, muss man auch mögen verleiden, finde ich. Und ich, also eben, mich als Trash-Talk-Fan, da musst du nicht fragen. Ich habe Freude an so etwas. Für mich gehört es dazu. Und ich finde, man sollte nicht ganz so dünnhütig sein. Wo ich dir noch recht gebe, es hat ja sogar einen Fall gegeben, da hat der Spieler sogar bei seinen Fans Goal geschossen. Und dann ist nachher 100 Meter in die andere Richtung gesprungen. Adebayor, nie vergessen, der Jubel. Der wäre übertrieben, finde ich, der geht zu weit, aber alles andere finde ich einfach nur halb so wild.
Ja, und eben, es kommt noch dazu, dass man dann wahrscheinlich sich auch gewisse Sachen noch anhören muss. Nicht, es geht nicht nur um Gestik oder das Zeug und Sachen, sondern auch, was man akustisch noch mitbekommt. Ja, es ist ein Provozieren und ein Gegenprovozieren und ja, irgendwie doch, kann passieren.
Solange es nicht so weit geht wie in der Champions League, wo ja, also bei Real Madrid, wo nicht Provokationsproblem war, sondern nachher was für Wörter gefallen sind, ist es eigentlich, finde ich es immer noch auch okay.
Aber spannend, dass du etwas aus den Fankurven mitbringst.
Was für ein Wunder, gell?
Ja, mein Mitbringsel geht um auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, fliegende Goalies finden wir eigentlich noch geil. Fliegende Spieler, naja, aber fliegende Gegenstände. Hat eigentlich wirklich
Kindervelos.
Nicht so viel. Ja, genau, Kindervelos. Eben, wie gesagt, das war ein Beispiel aus der türkischen Liga, wo plötzlich etwas gezeugt kam auf einen Linienrichter. Und auch der Eray Cömert, der in der spanischen Premierdivision von einer Flasche getroffen worden ist im Derby. Ja. Also irgendwie das Gefühl, auch da, oder? Die Dünnhütigkeit, die du vorher angesprochen hast, irgendwie gerade so weiterzogen mit dem roten Faden. Entschuldigung, aber wir alle wissen noch, der Roller im San Siro oder wo auch immer das er war.
Ja, das war Next Level, ja.
Als Kindervelo finde ich auch nicht so schlecht.
Das Kindervelo ist nicht schlecht, vor allem, dass es ja eigentlich im Amateurfußball passiert ist. Also nicht irgendwie in der ersten Liga oben. Das habe ich irgendwie noch krass gefunden. Aber ja, man muss ja sagen, allgemein hat es das Wochenende relativ viele Emotionen drin gehabt. Es war ja auch noch wieder das ewige Derby in Belgrad. Da hat Partizan praktisch das Stadion abgefackelt wieder einmal. Das ist, ja, das ist krass, was da passiert. Ja. Ist eine andere aufgeladene Stimmung, genau.
Derby kann man, glaube ich, auch gerade als Überleitung für die Superliga anschauen, oder?
Können wir machen.
Aber ich sehe es jetzt schon wieder. Das ist wieder da. Der Grätsche Adi kommt hinterführen.
Hey, ich bin schon parat.
Es ist unglaublich, wir haben so viel Spiel unter der Woche. Und es wird nicht einfacher nächste Woche, wenn wir schon mal einen Spoiler-Alarm raushauen. Nein, es hat nämlich ein Nachtragsspiel gegeben unter der Woche. Ja, eine ziemlich klare Sache, wenn man das Spiel gesehen hat. 5:1 hat St. Gallen gewonnen in Winterthur.
Und es ist auch wieder knapp. Das Einzige, was knapp war, ist, dass das Spiel doch auch noch abgepfiffen worden ist. Es haben ja gewisse Fans, die Schütze auch noch räumen.
Das ist aber so wie im Intro angesprochen, gewisse Plätze wären einfach noch nicht ganz, dass es den Winter vorbei ist, weil anscheinend haben sie ein bisschen eine Allergie auf Nocken oder auf Stollen, ich weiß es nicht.
Aber die Stadt Winterthur hat jetzt, glaube ich, versprochen, mit dem neuen Rollerrasen soll es vielleicht bis Ende Saison nicht mehr zu so vielen Ausfällen kommen. Ja.
Ja, und ich meine, es ist auf der einen Seite auch irgendwie ein bisschen pervers oder perplex für Winterthur. Ich meine, wenn man im Winteranfang oder im neuen Jahr, anfangs neues Jahr, viele englische Wochen hat, ist das eigentlich ein gutes Gefühl. Weil das heisst, man ist schon europäisch noch dabei.
Kommt immer noch auf den Grund drauf an, aber ja, ist es so. Ja,
was wiederum eine super Überleitung ist, weil ja eine Mannschaft wirklich noch europäisch dabei ist. Und die haben unter der Woche auch gespielt, nämlich Lausanne. In Olomouc 1:1 und ich habe selten ein glücklicheres Unentschieden gesehen als in diesem Spiel. Also was Lausanne da eins Glück gehabt hat. Du kommst mit aus dem
Nichts... Also in der zweiten Halbzeit.
Hey, abartig. Also ich meine, Entschuldigung, ja. Olomouc hat das Ding müssen etwa 5:1 gewinnen am Schluss. Ich weiss nicht, wie die das nicht geschafft haben. Unvermögen,
letzte Zeit. Die erste Halbzeit war ja eigentlich gut gewesen, oder? Von,
ja, also
von
wenn du Lausanne. Das als gut empfindest, also ich habe das Kaffee schwach gefunden, das ganze Spiel von Lausanne. Nichts, 1:0
ja, Führung. Das ist so. Einfach ein guter Konter, das hat gelangt dort. Und ja, fairerweise muss man sagen, das, was du ansprichst, oder, ganz kurz vor Schluss, oder, der Big Save von Letizia, der muss eigentlich fast drin sein. Dafür, das 1:1, dort hat ja der 12. Mal der Rasen auch noch mitgeholfen. Das, der war auch recht holperig gewesen, aber er ist natürlich für beide so. Aber ja, nein, also Lausanne, vor allem in der zweiten Halbzeit ganz passiv und eigentlich keine Chance mehr, oder? Also.
Man kann nur hoffen, dass es auf dem Kunstrasen, das Lausanne im Rückspiel, ein bisschen besser geht und dass es eben nicht mehr so Holperball gibt. Ja, genau.
Ja,
es wird eine knappe Sache, glaube ich, aber ich könnte mir schon noch vorstellen, dass Lausanne mit dieser Ausgangslage das daheim könnte klar machen. Es wäre auch wichtig für die Koeffizienz, dass man da mit einem Sieg endlich mal wieder Punkte einholen würde. Und für Lausanne sicher geil, wenn du noch eine Runde weiterkommst.
Ja, es wäre schon wichtig. Ich glaube jetzt nicht einmal für Koeffizienz, da sind wir, glaube wirklich, da ist der Zug ein bisschen abgefahren in den nächsten Jahren. Aber ja, wäre sicher gut für Lausanne.
Ja. Kommen wir zum Spieltag, der am Wochenende stattgefunden hat. Und wir haben vorher den FC St. Gallen angesprochen, unter der Woche müssen spielen. Der geht am Samstag. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber
ja, ich habe es gedacht.
ist halt so. Und ja, vielleicht sind es doch noch ein bisschen Mühe von dem Kick auf den Schütze auf dem tiefen Boden. Und dann hat man auf Genf müssen reisen und hat gegen Servet gespielt. Von mir aus gesehen ein Spiel, das quasi nur in den ersten 10 Minuten stattgefunden hat. Den Rest kann man sich eigentlich schenken.
Kann man sich sparen. Bis auf vielleicht noch den ganz Schluss irgendwie noch, wo irgendwie gewisse neue Spieler sich noch ein bisschen haben, wollen zeigen, wo eigentlich ganz gut war, oder?
Ja, man muss Goalschütz schon sagen. Also das Goal von St. Gallen nach 2 Minuten vom Witzig und nachher aber darauf ab, gerade ein Freistoß, der ja auch nicht so wahnsinnig gut verteidigt ist, wo der Görter den Ball nicht wegbringt und der Ruhe steht dort. Ja. Aber irgendwie schlussendlich, das ist ein gerechtes, weil man von dem Wort gerecht redet, ein Unentschieden finde ich, kann man sagen, okay, doch, kann man gerne.
Das Gerechtes, es bringt beiden nichts, oder? Also, aber ja, ja es ist wahrscheinlich wirklich verdient, weil St. Gallen war am Anfang wirklich besser gewesen. Eben kommen natürlich dann schnell das Gegengoal über. Dürfte der noch ein Kopfgoal machen, aber der Balde ist halt einfach nicht der kopfballstarke Stürmer vorher. Und ja, no, ich würde sagen, am Schluss mit dem Kadil, der reingekommen ist, der hat recht belebt und dort hat es dann auch in die andere Richtung gehen. Von dem her glaube ich, ja, ist verdient.
Ja, man kann das ganz einfach und plakativ sagen. Es war wieder eine Woche für den FC Thun. Sie haben zwar gar nicht gespielt, aber irgendwie hat hinten auch nicht wirklich viele Mannschaften, die wirklich hinten dran sind, gewonnen. Oder okay, Lugano hat gewonnen, aber die ja. sind ja auch wieder ein bisschen zurück gewesen. Von dem her, ja. Obwohl man ja nicht gespielt hat und jetzt nächste Woche übernächste Woche. Einfach sagen, irgendwie wird das dann wiederholt.
Die Woche, oder? Ja. Also morgen. Jetzt, wenn wir
aufnehmen, ja, genau. Ja, ich bin schon wieder zu weit. Nachher kommt ja schon wieder eine englische Woche. Genau. Unglaublich. Ja. Der Rasen hat gehabt am Mittwoch. Am Samstag ist er wieder nicht mehr gegangen. Darum hat man das Spiel müssen verschieben. Mhm. Aber am Abend ist er dann noch geshootet worden. Also geshootet.
Bitzlich.
Sehr ein lames Derby habe ich gefunden. Obwohl hoher Druck auf dem Kessel war, wenn man die Ausgangslage angeschaut hat. Für GC vor allem, oder? Also ein Spiel, das du eigentlich musst gewinnen. Und Entschuldigung, die Leistung, ja, die reicht einfach nicht für sättige Spiele. Sie haben es schon mal mit einem Spiel gehabt, wo man unbedingt müssen gewinnen, gegen Luzern zum Beispiel, aber sie bringen irgendwie das nicht auf den Boden. Und sie haben Anlagen, man sieht es in jedem Spiel, hat das Gefühl, dass man merkt irgendwie so die neuen Spieler, okay, es kommt etwas, aber irgendwie schwierig, schwierig.
Ja, definitiv, also eben, es hat ja auch sehr lange gebraucht, das Spiel, bis es überhaupt ein bisschen zum Laufen gekommen ist. Ehrlich gesagt, in der 25. Minute hat zuerst mal den Huber müssen eingreifen.
Geht ja, dann macht er immer viel probiert. Und dann hat der FCZ getroffen.
Aus nichts. Also, das ist krass gewesen, eben die Flanke. Aber natürlich, wenn du hättest zwei Innenverteidigerkanten als GC, aber wenn natürlich im Fünfer innen der Everson allein lässt, ja, dann ist es halt auch schwierig. Da ist nicht viel passiert, oder? Bis zur Pause hatte Berisha noch eine Chance gehabt. Ja, und nachher lässt man natürlich GC FCZ wieder ein, oder? Und verliert den Ball im Aufbau. Kenny mit einem schönen Schlenzer.
Gut, dann musst du auch noch zuerst so machen. Ich finde so, oder? Ja, das ist super, ein klarer Fehler vom GC-Spieler, aber in dieser Situation könnte man sowas eigentlich auch noch klären, aber nein, er packt wieder Schlenzer raus. Wunderschön.
Ja.
Und dann geht der FCZ, da habe ich das Gefühl, das Spiel eigentlich quasi so ein bisschen kontrolliert. Mhm. Und dann ist noch das passiert, was am Anfang eigentlich GC passiert ist. Sie haben eigentlich das Spiel kontrolliert und der FCZ hat getroffen. Und am Schluss hat GC aus dem 9. das Goal geschossen.
Das Goal war geil, gewesen,
ja, das ist
ja.
Aber alles in allem definitiv viel zu wenig von GC für das, dass man in diesem Derby hat können, nicht aufschliessen, aber Druck machen von hinten. So wird es schwer.
Das ist ja so. Für FCZ sicher Kapital wichtig gewesen. Ich glaube auch für den Trainer. Das habe ich ja noch gesagt. Ich könnte mir doch ein bisschen vorstellen, dass da etwas passieren könnte. Ich glaube, ein Derby-Sieg hilft immer, egal wie in den Stand kommt. Und ja, wir sehen dann, wie das nächste Spiel dann wird. Gegen IB steht das an für FCZ. Und
es wird wahrscheinlich das Spiel zwischen diesen zwei Mannschaften, die momentan einfach auf einer Achterbahn hocken. Mal spielen sie gut, mal spielen sie nicht gut, mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Gute Überleitung, perfekt. Ja, da wieder zum nächsten Spiel. Nach dem Sieg gegen Winterthur hat man in Bern wieder das Gefühl gehabt, man ist wieder top, oder? Ich habe aber im letzten Podcast noch gewarnt. Ich bin nicht so überzeugt von dieser Konstanz. Und wenn man das Spiel angeschaut hat, muss man sagen, hey, also auch wieder, was passiert mit IB in dieser Saison? Wo ist die Konstanz? Wo ist das irgendwie kontrollierte Fußballspiel? Sie war besser in diesem Spiel.
Ja, ja, also mit Abstand, ja.
Und es hätte noch mehr Goal können geben. Ivo Kasi hat ja allein schon 4 geschossen, 3 entzählt. Genau. Aber eben wieder die Defensive, ich weiss nicht, man ist hinten so anfällig und man kommt einfach zu einfachen Chancen mit schnellen Gegenstößen und sie sind total überfordert. Das gesamte Kollektiv, alle.
Ja, und das sind ja nicht Spieler, die das Problem sind von den Namen her. Wenn man sieht, dass ein Benito und ein Wüthrich hinten drin sind, kann es ja nicht ein Problem sein von der Klasse. Ja, es ist wirklich schwierig. Aber ja, es ist halt irgendwie sinnbildlich, als ein neuer Stürmer geholt worden ist, statt irgendwie vielleicht hinten vielleicht zu versuchen, etwas zu verändern. Aber ja,
gut, in dem Spiel haben sie... Ja. Das ist auch ein Zeichen vom Trainer, zum Beispiel, dass man eigentlich der Innenverteidigung vertraut und sagt, doch, das ist meine Innenverteidigung. Und wie du sagst, Wüthrich und Benito, ja, eigentlich beides ehemalige Nationalspieler. Also von dem her gesehen, die sind nicht so schlecht. Und auch die Aussenverteidiger machen eigentlich nicht einen schlechten Job. Ich glaube, es ist eigentlich im Kollektiv, man verteidigt zu wenig gut. Und vor allem, wenn es schnell geht, oder hohe Bälle und schnell, dann ist irgendwie ist der Wurm drin. Das fällt aber wahrscheinlich zuvorderst vorne an.
Ich glaube auch.
Darum einen neuen Stürmer geholt.
Ganz vorfall. Ja, aber ich meine, es sind ja wie die ersten zwei Goal, die es eigentlich am besten aufzeigen. Nicht ins Detail gehen gross. Beim ersten Goal Benito, wo das Kopfballduell nicht gut aussieht. Nachher der Wüthrich, der sich vom Schuhref austanzen lässt. Beim zweiten Goal der Schuhref, der vom Valerie einfach abgerissen wird. Es sind drei von vier Spielern in dieser Verteidigung, die einfach einen individuellen Fehler machen. Und dann ist es halt irgendwie schwierig, ja, da irgendetwas zu retten, weil ich meine, man muss sogar sagen, der Keller hat ja sogar ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, er hat ja noch einiges verhindert, er hat eine Penalty gehabt, klar, Pech gehabt, als er, wenn er abgefälscht worden ist, noch einige Saves gehabt, ehrlich gesagt, also wirklich
6 Bälle gehabt.
Ja, absolut. Ja.
Und trotzdem, oder? Ich meine, du spielst so ein Spiel und dann steht es 2-0 für Sion und du kommst gleich wieder her. Eben, das ist ja wieder individuelle Klasse. Es braucht dann eben nicht wahnsinnig viel. Und der Montero nimmt sich die Ding und haut das Ding rein, schwartet es rein und dann steht es 2-1. Und dann kannst du sagen, okay, wenn der Gegner jetzt nervös wird, aber sie ja sackcool geblieben in dem Spiel. Krass gewesen. Was wäre nicht passiert?
Nein, und das ist wirklich, also ich muss sagen, eben das, wie sie das gespielt hat, ist halt einfach auch sehr abklärt war und irgendwie halt auch sehr schön. Oder? Ich meine, das dritte Goal vom Niveau Kasi aus spitzem Winkel. Die Vorlage von Luke Mbila ist einfach natürlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn er sie überspielt, rausspielt. Aber er kann einfach mit dem einen, in Anführungszeichen, Trick tut er eigentlich die ganze Abwehr aushebeln. Das kann eigentlich auch nicht passieren, dass alle so spekulieren, woher will er denn nicht mit rein? Er kann eigentlich nur raus. Und dass du den noch aus dem Spitzenwinkel machst, ja, das ist, braucht auch Klasse. Ja, und sie haben ja sogar noch gesündigt. Am Schluss der Suche, der ist zwar nicht einfach gewesen, den zu machen, so nahe vor dem Goalie, aber man könnte ihn aufs Goal bringen, oder?
Ja, definitiv. Und eben, wie gesagt, es könnte, hätte auch per se höher können ausgehen, aber man ist, glaube ich, gut bedient mit dem. Und Sion war ja auch nicht wirklich offensiv in Form gewesen. Also die haben viel Unentschieden gehabt in den letzten Spielen und auch nicht wahnsinnig viel Goal geschossen. Also eben, man hat die quasi so ein bisschen aufgebaut. Wenn man die Liga, man kann sie, glaube ich, auch Aufbauliga nennen, weil es hat viele Mannschaften, die sehr viel oder sehr gerne Aufbauhilfe leisten.
Ja.
Apropos so. Aufbauhilfe, nein, es hat eigentlich nichts mit dem zu tun. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel, Lugano gegen Lausanne. Mhm. Auch wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel, wenn man das findet. Und ich habe gefunden, vor allem auch sehr spezielle Goal. Wenn man so ein Spiel anschaut, es war nicht ein typisches Spiel von Lugano, nicht ein typisches Spiel von Lausanne. Es hat wirklich sehr viele komische Szenen in dem Spiel. Also ich meine, nur schon, wenn der Steffen ein Kopfballgoal schießt, ist schon mal irgendetwas nicht gut. Du hast vorher angesprochen beim Goal vom... Kopfgoal vom Kleinsten. Also eben, es braucht dann auch nicht wirklich viel. Und nachher der War-Goal von Lausanne wegen dem Offside, dann der Fehler vom Bergwall im Aufbau und dann kommt der Dos Santos. Also so ein komisches Goal, denke ich, das Gefühl gehabt. Auch wenig Spielfluss. Klar, ich meine, Lausanne haben sich wahrscheinlich geschont für das Spiel unter der Woche.
Habe ich noch speziell gefunden, das hat Peter Zeidler tatsächlich auch ein bisschen so im Interview gesagt, also, dass er gewisse Spieler rausgenommen hat, auch hat mich irgendwie ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, aber du, ja, eben vor allem, wenn es so ein knappes Spiel eigentlich dann noch war. Aber ja, nein, wie du gesagt hast, es ist nicht ein grosses Spektakel gewesen, wo viel der Ball gelaufen ist, das definitiv nicht.
Und eben passen noch dazu Szenen, wie zum Beispiel ein Penalty, wo Lausanne bekommt, wo dann aber wieder zurückgenommen wird, weil vorher ein Foul passiert ist, also auch einfach so ganz wilde Szenen. Aber ja, und am Schluss, ich meine, ganz am Schluss kann man sagen, eigentlich fast wieder das obligate Unentschieden vom FC Lugano, weil es haben viermal hintereinander Unentschieden gespielt. Und Lausanne hat das Spiel am Schluss wirklich noch ausgleichen. Die Chancen sind da gewesen. Es hat beide nichts gebracht. Aber ja, so ein sehr, sehr glücklicher Sieg für Lugano, wenn man es anschaut, das Resultat.
Ja, sicher nicht unverdient, aber ja, eben, es hätte in beide Richtungen können fallen, aber ja.
Irgendjemand muss doch jetzt mal ein bisschen Druck aufbauen auf den FC Thun, oder?
Weil, das, die Messe ist gelesen, glaube ich.
Oder? Ist die formstärkste Mannschaft, glaube ich, vom neuen Jahr ist der FC Thun. Und nachher, hinten dran, ja, kommt der FC Luzern. Und ich meine, okay, man hat die letzten drei Matches alle gewonnen. Die beiden Zürcher Vereine geschlagen. Okay, jetzt der FCB geschlagen. Also ja, es ist irgendwie, dort, momentan läuft, kann man glaube ich sagen, beim FCL.
Ja.
Selbst wenn es aber nicht kurz mal nicht läuft, läuft es gleich irgendwie weiter.
Ja, aber also, ich meine, ich muss ja das nicht verbergen. Da habe ich natürlich auch persönlich Freude, dass das so läuft. Aber ich glaube, man darf schon auch immer noch ein bisschen kritisch drauf schauen, weil es sind drei Siege in Folge. Das hat es noch nie gegeben. Es hat ja nicht einmal zwei Siege in Folge gegeben, glaube ich, in dieser Saison irgendwie recht lang. Muss jetzt einfach sehen, gegen wer man gewonnen hat. Eben die zwei Zürcher Vereine, die man gewonnen hat. Und jetzt Basel. Und bei dem Spiel jetzt gegen Basel, wo man darüber redet, ich weiss nicht, wer den grösseren Anteil gehabt hat.
Mentalität vom FCB, sagt Lichtsteiner.
Ja, da komme ich dann später noch eines drauf.
Was ist das für ein Wort?
Mich schon erstaunt.
Wie? Was ist das für ein Wort? Mentalität.
Ja, es ist für mich eine die Top-Aussage. Was mich einfach erstaunt hat, eben, dass Basel so kann zusammenbrechen kann, dass sie das irgendwie aus der Hand geben, hat mich erstaunt gehabt. Das hätte ich irgendwie wirklich fast nicht gedacht, beim Stand von 1-2, also aus Sicht von Luzern, also wo Basel geführt hat.
Also am Anfang hat man sich grosse Sorgen machen um den FCB. Entschuldigung, die ersten 20
Anfang,
Minuten.
Also sagen sicher die erste Viertelstunde. Absolut, genau. Das ist so. Und nachher eben das Goal, das man bekommen hat, auf den Eckball. Dort kann man sicher auch sagen, könnte man verteidigen, weil der Ball ist schon einmal genau so gespielt gewesen, der Block ist schon einmal genau so gemacht worden. Ja, man hätte es können wissen, wo er reinkommt, das war 1-0 gewesen. Und ja, das ist hat man es noch spannend gemacht, oder?
Das ist auf der anderen Seite der Punkt, den man ansprechen muss. Es war ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die anscheinend keine Führung können.
Ja, so hat es ein bisschen ausgesehen, oder?
Weil jede Mannschaft, und das finde ich interessant, oder? Bei Luzern erlebe ich es häufig, bei anderen Mannschaften auch. Wenn man in Führung geht, legt man einfach den Schalter um und man vergnügt sich mit dem Probieren, jetzt nicht irgendwie krass noch ein Goal zu bekommen. Und das verzeiht es im Fußball und in der Schweizer Liga einfach nicht null.
Nein,
das verwalten, ist schon so, verwalten kannst du, wenn du 4-0 führst.
Ja, nein, auf jeden Fall. Ja. Und ja, verwaltet haben sie ja noch nicht. Also Luzern hat sicher nicht verwaltet nach dem 1-0.
Nein, sie hat aufgehört, eine Art Fußball zu spielen mit dem ganzen Ding. Und von dem her gesehen, finde ich, ist es zu Recht dazu gekommen, dass der FCB nachher, klar, es war glücklich gewesen, aber die beste Phase hat Basel kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit gehabt.
Genau, ja. Und die ist, eben das erste Goal ist eigentlich halt einfach das Geschenk, oder, wo man vielleicht eingeht, wenn man nur auf Junge setzt, oder, wo der Milimann Traoré abräumt, das ist klar gewesen. Und nachher beim Duranville-Goal, ja, das ist, ist natürlich einerseits auch wieder Pech, oder, dass du einen Innenverteidiger draussen hast, der sich muss pflegen bei einem Eckball. Der hätte vielleicht auch gefehlt, aber nachher der Abfälscher, also der Abpraller, und nachher der Duranville kann verwerten, ja, das kann passieren. Aber dass nachher eigentlich Basel dann aufhört zu spielen, das habe ich irgendwie nicht gesehen kommen, oder? Also, ja.
Hey, ich irgendwie schon, habe ich das Gefühl gehabt, das kann ja nicht sein in dem Sinn. Und ja, aber eben, wie gesagt, dann brauchst du halt auch Spieler, die das irgendwie in die Hand nehmen oder mal so ein Spiel eben auch drehen. Und ja, hat sich dann einer mal gesagt, hey, los Jungs, jetzt machen wir das, jetzt probieren wir da noch etwas. Und ja, eben, wenn der Schiess ist 2-2, es zählt nicht, 5 Minuten lang musst du warten, bis der VAR sagt, okay, nein, es ist doch irgendwie offside. Also eben so. Aber man hat das Gefühl, es war in der Luft gewesen, dass das Ding jetzt noch gedreht wird.
Ja, und jetzt einfach einen Spieler gehabt, oder, wo das hauptsächlich bewerkstelligt hat, oder die 3 Goal, oder mit dem Kapwit, wo er 2 macht und einen Leiter eigentlich am Villiger so auf den Kopf, dass du ihn fast nicht aus dem Goal rausbringst, oder ehrlich gesagt. ist schon, also ist eindrücklich gewesen, die Leistung. Meine Kavit eben wirklich ein unbeschriebenes Blatt in der Schweizer Liga, ehrlich gesagt, eben ausgelehnt immer noch irgendwie und zuerst mal in Europa, hat jetzt ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt hat er einen rechten Lauf.
Muss ja, sagen. Der Winter ist vorbei, die Kälte passt dem manchmal nicht so, wie auch die Fußballschuhe mit den Stollen dran oder so, von dem her, ja, man kann glaube noch gespannt sein, was da noch kommt. Und ja, eben durch diesen Sieg von Luzern wird es jetzt natürlich auch im ganzen Strichkampf noch so ein bisschen prickelnder.
Ja.
Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob transfertechnisch noch etwas gegangen ist, ob sich noch Mannschaften verstärkt haben, weil das ist jetzt, glaube ich, das letzte Mal, wo wir da drauf schauen. Viel ist nicht passiert auf meiner Seite. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist.
Ja, gerade heute ist noch Cordova hat gewechselt in die MLS von IB. Da hat man ja einen neuen Stürmer geholt. Und daher hat man einen Stürmer dürfen abgeben. Ja, das ist sicher passiert. Eben der Stürmer, den ich gesagt habe, war der Essende, der von Augsburg gekommen ist. Irgendwie vom Stürmertyp her mega ähnlich aus meiner Sicht. Sie sind beide gleich alt. Irgendwie, ich weiss
beide gar nicht, von Augsburg, oder?
Beide von Augsburg, genau. Also wirklich so sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, genau. Ja. Ein Abgang hatte ich, ein Leihende von Basel, vom Agbonifo, wo Basel verlässt, also frühzeitig verlässt. Omer Agic ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal hatten, aber schon sicher war. Ich glaube, noch nicht ganz sicher.
Ist halt jetzt noch gesperrt am Wochenende, was auch wieder so genau. Völlig
im Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, das war etwas Spezielles, genau. Und ja, ich glaube, der FCZ mit dem Cavallero hat noch einen Transfer gemacht, da kann ich wenig dazu sagen. Links aussen Spieler habe ich zuerst eigentlich, den käme ja doch nicht. Und der FCB hat noch einen Abgang gehabt mit dem Essiam. Der ist zu Vinti leihweise gegangen. Der hat jetzt bei Basel nicht
mehr. Da tue ich den nachher Spiel. Auch noch erwähnen, weil es ja bei genau. Mir Winterthur ist.
Ja, genau. Macht dort, hat sicher mehr Impact als auf Seite Basel. Genau, das sind so ein bisschen die Sachen. Ja.
Ja, von dem her gesehen, ich glaube, Servet hat noch den Kadile geholt, einen neuen Stürmer von Almere City. Sonst habe ich aber, glaube ich, auch nicht mehr wirklich viel aufgeschrieben. Was ich noch sehr interessant gefunden habe, ich habe es, glaube ich, in einem Forum gelesen, und es hat mich noch lustig gedacht, der FCB hat Probleme im Sturm und holt einen Innenverteidiger, IB hat Probleme in der Verteidigung und holt einen Stürmer. Mhm. Ich glaube, das ist das Transferfenster im Winter zusammengefasst. Von wegen...
Macht alles Sinn, ja, wie es muss sein. Vielleicht haben sie sich gegenseitig einfach die Spieler weggenommen und denken, wir dürfen den anderen ein Schnäppchen schlagen und haben dann gemerkt, ja, das macht einfach das andere Team auf der anderen Seite. Vielleicht hat das für beide Seiten ist das gelungen und am Schluss freuen sich dann einfach alle anderen Teams, dass sie die grosse Baustelle nicht können schliessen.
Wir werden es erfahren in den nächsten paar Runden. Aber genau. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für einen Fokus.
Genau, ich habe mein Fokus-Thema irgendwie relativ kurzfristig noch geändert. Ich wollte also irgendwie zuerst über GC reden. Habe jetzt aber die Personalie Stefan Lichtsteiner mitgenommen, weil ich es einfach kurz auch besprechen wollte. Stefan Lichtsteiner ist aus der ersten Liga Classic gekommen zum FCB. Jetzt doch auch schon ein paar Spiele da. Am Anfang habe ich so gesagt, ja, man sieht, jedes Spiel hat er sich etwas Neues vorgenommen, ist ein bisschen einer zum anderen Spiel ein bisschen besser geworden. Aktuell denke ich mir jetzt das eigentlich nicht. Und was ich jetzt wirklich schwierig finde, ist, ich bin nicht ganz sicher, wer mir jetzt da mehr verheizt. Also versagt jetzt gerade der Trainer die Mannschaft oder verheizt mir ein Trainertalent, wie man auch immer will, jetzt schon auf dieser Position beim FCB? Und das ist so ein bisschen meine Frage. Ich habe das Gefühl, es ist halt einfach der eine Schritt, der eine Karriereschritt oder die zwei, drei Karriereschritte zu viel gewesen. Es gibt ja auch die Diskussionen, dass man einen eigentlich für die U21 holen wollte und wo der Mann nicht gegangen ist, hat man halt gesagt, ja gut, dann machen wir ihn halt zum Cheftrainer, das wird schon irgendwie gehen.
Aber der Mann ist schon nicht gegangen, der ist gegangen worden.
Ist gegangen worden, richtig.
Also wenn er jetzt selber gesagt hätte, ich gegangen, okay, hätte der Move vielleicht noch einigermaßen verstanden, aber man hätte ja den
quasi ersetzt. Hätte man einigermaßen verstehen können. Und eben, dass man einen Stefan Lichtsteiner aufbaut oder will aufbauen als FCB, das finde ich eine super Idee. Aber eben, jetzt ihn ins kalte Wasser zu rühren, ist schwierig, dass man auch irgendwie sagt, ich habe letztens noch gelesen, Stefan Lichtsteiner hat auch sagen, hey, nein, ich will das nicht. Ich glaube, wenn du mal eine Chance bekommst, musst du es wagen. Einfach auch mit dem Risiko, dass du gerade verheizen in der ersten Trainerstation. Und ich sage halt einfach, Basel ist eine der schwierigsten Trainerstationen jetzt in der Schweiz. Und das, was man vielleicht ansprechen muss, du hast vorher gesagt, das Thema Mentalität, das er im Interview erwähnt hat. Also das Interview habe ich wirklich kaffeeschwach gefunden, aus Sicht von einem Vorgesetzten. Du kannst die Mannschaft nicht gerade so versagen. Auch wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was sie gespielt haben. Auch wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, wie könnt ihr das noch verlieren? Sollt ihr es nicht verlieren? Aber ich glaube, du darfst sie nicht so vor den Bus schmeißen. Und ja, er muss, glaube ich, schon aufpassen, weil er hat halt einfach kein Renommee auf der Position, wo er jetzt ist. Als Spieler hat er das. Aber er hat Spieler wie einen Shaqiri, wie einen Hitz, wo als Spieler doch auch noch etwas zu sagen hat. Und ich glaube, er muss einfach wirklich aufpassen, dass das nicht sehr, sehr schnell das Pulverfass explodiert. Und ich wünsche ihm das, dass er das irgendwie den Rang bekommt. Aber ich glaube, er kann es nicht in dieser Art machen, wie er als Spieler war. Mit dieser heißblütigen Art, ehrlich gesagt.
Ja, sowieso. Ich kann da gerade anschließen mit meinem Fokusthema, weil ich habe ein Bild gesehen. Sämtliche 5 Trainer, die entlassen worden sind, haben einen besseren Punkteschnitt gehabt als die, die jetzt neu pro Spiel, für die, die jetzt neu eingesetzt worden sind. Also ja, irgendwie hat man sich da auch nicht wirklich gefallen da mit den Trainerentscheidungen, die man getroffen hat. Logischerweise kann man natürlich nicht vergleichen, wenn ein Trainer, keine Ahnung, 30 Spiele gemacht hat, und der Trainer, der 7 Spiele gemacht hat, ist mir schon klar. Aber wenn man es pro Spiel schaut, ist es einfach wirklich ein Fakt, dass die weniger Punkte pro Spiel momentan haben. Klar, du übernimmst natürlich eine Mannschaft. Jetzt gerade bei IB und beim FCB finde ich es eh interessant. Du übernimmst eine Mannschaft, die irgendwie per se nicht wirklich funktioniert. Liegt es am Trainer, liegt es nicht am Trainer, liegt es an der Mentalität, wie der Ding ja immer so schön sagt. Aber es ist, ich finde das extrem spannend, zum nachvollziehen, oder zum Teil aber nicht nachvollziehbar ist, wieso dass man das gemacht hat. Bei Servette haben wir es auch schon angesprochen. Der Spielstil vom neuen Trainer finde ich heute noch nicht raus, wie der ist. Beim FCZ hat man immerhin das Gefühl gehabt, doch, die sind einmal drin gewesen, jetzt ist es auch wieder schwierig. Sie halten sich gerade irgendwie so noch quasi über Wasser. Und auch die anderen Trainerentlassungen, also eben, es ist einfach irgendwie sehr, sehr komisch. Und dann hat man auf der anderen Seite das krasse Beispiel, bei gewissen Mannschaften, die den Turnaround eben in einer Saison plötzlich wieder geschafft haben. Und dann nehmen wir das Beispiel vom FC Luzern. Man hat vor nicht alle 5-6 Wochen am Trainer, am Frick, seinen Stuhl gesagt, und zwar extrem. Man hat aber ihn festgehalten und man wird jetzt wie ein bisschen belohnt für das. Dann meine Frage, hätte man das bei den anderen auch können machen? Man weiss es halt nicht, das ist Kaffeesatz lesen, ist mir schon klar. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Trainer, und beim Grotti Torti ja, am Anfang der Saison hat man das Gefühl gehabt, der ist bald weg. Und nein, man hat gesagt, nein, wir halten an dem fest. Vielleicht ist das ein bisschen die Lösung, dass man auch eine gewisse Zeit gibt.
Ja. Also ich bin sowieso der Meinung, dass Trainer immer viel zu schnell gehen. Ich bin immer der Meinung, man sollte denen, außer es passiert wirklich etwas Schlimmes, wo man irgendwie sagt, du, schau, man gibt dem 1-2 Jahre Zeit. Das ist das, wo man mit dem Trainer zusammen aufbaut. Und dann ist das einfach so, dass man mal Verträge erfüllt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn jetzt die Beispiele, die du gesagt hast, anschaust, ja, es ist irgendwie halt auch ein bisschen mit Ansage gewesen, dass es passiert, weil schau jetzt mal beim FCB an, wann war das letzte Mal ein Trainer gewesen, wo die Mannschaft im Griff hatte? Wann war das letzte Mal in Bern ein Trainer gewesen, wo die Mannschaft so richtig im Griff hatte? Und ich sage jetzt nicht, dass die rechts und links seich machen, sondern einfach, wo du eine Handschrift gesehen hast, wo dürfen mitreden, sind sicher verschiedene Themen bei IB und bei Basel. Aber jetzt, wenn ich das Thema Basel nehme, ich weiß nicht, aktuell dunkelt es mich einfach irgendwie, dass ein Degen einen Trainer holt, der irgendwie eine gewisse Dankbarkeit muss mitbringen muss, dass er überhaupt Basel-Trainer darf sein und vielleicht nicht zu fest eine dumme Schnorre hat, wie vielleicht ein Alex Frey gehabt hat. Ich weiß es wirklich nicht und das ist vielleicht auch kein gutes Arbeitsklima, ich weiß es nicht und ich glaube, der Trainer ist halt einfach wahrscheinlich das kleinste Problem bei diesen Clubs.
Böse Zunge behauptet ja, dass der Lichtsteiner nur Trainer geworden ist, weil sein Bruder der Manager ist von Jan Sommer.
Ja. Da muss er aber sich über den Sommer reinhalten.
Ja.
Das ist die grosse Challenge.
Ja, aber ich glaube, wenn man das Fazit über das Thema ziehen, kann man sagen, eigentlich momentan, ja, gebt denen Zeit. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, aber, das ist mir schon auch bewusst, in Basel und in Bern ist es halt nochmal ein anderes Pflaster. Die Ansprüche sind riesig und ja. Und Mannschaften sind auch
wirklich,
ich habe eigentlich auch das Gefühl, Mannschaften sind wirklich nicht gut zusammengestellt. Also gerade beim IB und beim FCB habe ich das Gefühl, es ist nicht wirklich zusammengestellte Mannschaft, also gut zusammengestellte Mannschaften. Und da kann man natürlich auch gewissen Sportkommissionen einen gewissen Vorwurf machen. Nicht nur den Trainer, vielleicht liegt es auch einfach an dem.
Das ist gut möglich, das müssen wir sicher mal ein bisschen vertiefen. Eben beim FCB ist eher so ein bisschen, wir spielen eigentlich Football-Manager und das geht finanziell absolut auf, aber eben das Team muss zusammenpassen. In Bern habe ich noch nicht genau gemerkt, was die Idee dahinter ist. Dort funktioniert das eine und das andere auch nicht. Also finanziell jetzt auch nicht irgendwie grosse Transfers. Ja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Aber wir schauen, glaube ich, noch einmal auf den nächsten Spieltag, oder?
Definitiv, weil es gibt sehr interessante Spiel am Wochenende, nämlich das Spiel FC St. Gallen gegen den FC Winterthur. Da kann sich der FC Winterthur gerade revanchieren. Auswärts in St. Gallen. Dort hat es wahrscheinlich einen Rasen, wo man drauf kann, gut Fußball spielen kann. Ich weiss nicht, ob das Winterthur zu gut kommt, aber ja, wir können. Und der FC St. Gallen ist auch nicht wirklich jetzt die Heimmacht in dieser Saison. Aber ich will da nicht zu viel versprechen. Ich glaube schon, dass das St. Gallen macht. Aber ja. Und dann gleichzeitig, wie vorher angesprochen, das Duell von den zwei formstärksten Teams bis jetzt in diesem Jahr. Und sehr interessantes Spiel in Thun gegen Luzern. Vor allem sind wir noch gespannt, was Thun unter der Woche gegen Winterthur macht. Werden sicher das eine oder andere Kraftkorn brauchen. Mhm. Ja, sehr gespannt, wie die mit dieser Doppelbelastung oder mit dieser Dings umgehen, diesen englischen Wochen.
Könntest du schon mal ein bisschen üben für nächste Saison, oder?
Wahrscheinlich, ja. Und dann am Abend haben wir noch ein Derby, nämlich Servette gegen Sion. Es könnte auch wieder heiß werden, wobei in letzter Zeit die Derbys ja nicht wirklich heiß gewesen sind, sondern eher so ein bisschen lahm. Aber ja, ist sicher auch zunder drin. Dann haben wir am Sonntag noch das Spiel Lausanne gegen den FCB. Hoffentlich mit einer Mannschaft, die europäisch eine Runde weitergekommen ist. Und sind wir gespannt, wie der FCB sich im nächsten Spiel schlägt. Und irgendeinmal kommen die Fortschritte, glaube ich schon.
Mühend.
Genau. Dann haben wir noch GC gegen Lugano. Auch wieder ein Spiel von einer Mannschaft, die unten ist, die um einen Abstieg kämpft, gegen eine Mannschaft, die oben dranbleiben will, vor allem an Thun dranbleiben, ein bisschen mehr Druck ausüben. Und dann haben wir noch IB gegen den FCZ. Wie gesagt, da traue ich mir nicht einmal eine Prognose zu wagen. Wenn IB ja jetzt verloren hat, kommt eigentlich wieder ein Sieg dazu. Der FCZ hat gewonnen am Wochenende, also eine Niederlage.
Ja, es wäre logisch. Und ich muss schon sagen, ich glaube, jetzt GC, das ist wirklich mal wieder eins von diesen kapitalen Spielen. Oder? Ich meine, wenn es ganz blöd läuft und Servette würde gewinnen, Lausanne würde gewinnen, ja, dann sieht es ganz düster aus, oder? Dass man von dem 11. Platz noch wegkommt. Oder?
Und noch viel schlimmer, wenn jetzt Winterthur die zwei Spiele gewinnt.
Ja, natürlich, dann sind sie dran, dann ist sehr viel Feuer im Dach. Ja.
Aber es Feuer ist
im Keller wahrscheinlich.
Es ist so herrlich, logisch, unlogisch. Und wir lassen uns überraschen von diesen 6 Spielen. Und nachher geht es dann mit einer englischen Woche weiter. Es wird nicht langweilig. Egal, ob jetzt die Olympiade fertig ist und der Frühling kommt, fußballerisch geht es zack, zack. Und wünsche euch viel Spass beim Geniessen von dieser Fußballzeit.
Macht's gut. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.